DW Menschen und Märkte.
Frankfurter Börse, die 10.000 liegen in der Luft. Alles riecht nach längerer Herrschaft. Das Militär in Thailand legt Pläne zur Stabilisierung der Wirtschaft vor. Und schließlich, der Verlierer ist Brasilien. Warum die Gastgeber der Fußball-WM immer so viel Geld verlieren? Das und mehr jetzt in unserem Wirtschaftspodcast. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Rolf Wenkel. Wer heutzutage ein wenig Geld übrig hat, ist nicht zu beneiden, denn er bekommt dafür kaum Zinsen. Am Donnerstag wird die Europäische Zentralbank wohl noch einmal die Zinsen nach unten drücken. Das Einzige, was noch ein wenig Geld abwirft, sind momentan Anleihen und Aktien. Und so ist es kein Wunder, dass der deutsche Aktienindex DAX schon seit längerem an der 10.000er-Marke knabbert. Heute Morgen waren es 9.992. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis diese Marke geknackt wird. Jan Platte berichtet aus unserem Börsenstudio in Frankfurt.
Im Frankfurter Handelssaal klackern wie gewohnt die Tafeln, die die Kurse anzeigen. Und dennoch ist dieser Tage nicht alles wie sonst. Von der Besuchergalerie ist Getuschel zu hören. Gespannt lauschen die Gäste der Führung. Nebenher wird gebannt auf die DAX-Anzeige geschaut und mit dem Finger gezeigt. Der DAX und die Marke von 10.000 Punkten. Auch auf dem Börsenparkett wird diskutiert. Auch hier wird viel über einen fünfstelligen DAX gesprochen. Allerdings ist Börsenhändler Erdal Cene zufolge keine Euphorie zu spüren.
Es ist keine Euphorie, es ist wirklich eine sehr große Nüchternheit. Ich habe gerade kurz vor unserem Gespräch mich mit einem Kollegen hier auf dem Parkett unterhalten gehabt und er sagt, du, wo das herkommt, ja einfach halt das billige Geld der Zentralbank.
Das billige Geld der Zentralbank. Damit sind die niedrigen Zinsen der Europäischen Zentralbank gemeint. Das soll die Konjunktur ankurbeln. Über günstige Kredite soll mehr investiert und konsumiert werden. Unter anderem verschafft die Zentralbank auch den Politikern der Eurozone Zeit, Reformen in ihren Ländern voranzubringen. Die Euro-Krise ist damit derzeit kein Thema. Und all das soll den Aktienkursen auf die Sprünge helfen. Doch Risiken, gerade aus der Eurozone und der EU, sind für den deutschen Aktienindex DAX nicht auszuschließen. Finanzmarktexperte Chris Zwermann.
Man muss sich nur vorstellen, wir würden jetzt dazu kommen, dass es in Frankreich Neuwahlen gäbe, dass Großbritannien aus der EU aussteigt, also bei all dem, was jetzt nach der Wahl passieren könnte, dann wären wir vor einem Scherbenhaufen in Europa und müssten da sicherlich sehen, dass sehr viel Kapital abfließen würde und wir würden dann natürlich auch wieder extreme Rücksetzer erfahren, die nicht nur im Index wären, sondern auch im volkswirtschaftlichen Sinne.
Deswegen ist auch wichtig, wie gut stehen eigentlich die Unternehmen da? Halten die Gewinne der Unternehmen mit dem Rekordkurs des DAX mit? Da gehen die Meinungen auseinander. Börsianer Fiedel Helmer, seit 40 Jahren auf dem Parkett, ist zuversichtlich.
In den 30 DAX-Werten sind natürlich die 30 größten und besten Unternehmen in Deutschland. Und die haben eben in der Vergangenheit, in den letzten Jahren und Monaten immer sehr, sehr gute Ergebnisse abgeliefert. Das heißt, sie zahlen gute Dividenden und zurzeit sind eben die Dividendenrenditen noch höher als die Zinsen, die sie zum Beispiel für Staatsanleihen bekommen. Und das treibt natürlich diesen DAX immer weiter in die Höhe.
Andere sind trotzdem skeptisch. Sie meinen, dass die Europäische Zentralbank mit den niedrigen Zinsen und der Geldflut eine Blase an den Wertpapiermärkten schaffe. Weswegen Börsianer im Frankfurter Handelssaal die aktuellen DAX-Rekorde mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen.
Vor 11 Tagen hat sich die Armee in Thailand an die Macht geputscht. 2 Tage zuvor hatte sie bereits das Kriegsrecht verhängt, angeblich nur, um den zerstrittenen politischen Lagern Zeit und Gelegenheit zur Versöhnung zu geben. Nun aber hat die Militärjunta erstmals Pläne zur Stabilisierung der arg gebeutelten thailändischen Wirtschaft vorgelegt, was viele Beobachter als Beleg dafür werten, dass die Militärs um General Prayut Chan-o-cha die Macht langfristig nicht wieder aus der Hand geben wollen. Udo Schmidt berichtet.
Es werde nicht mehr Geld ausgegeben als im derzeitigen Etat vorhanden, verkündet die Junta in Bangkok. Der Benzinpreis werde für 30 Tage gedeckelt, bis eine neue Besteuerung beschlossen sei. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Militärs begonnen, ausstehende Zahlungen an die Reisbauern im Norden Thailands anzuweisen. Damit sollen die Unterstützer der gestürzten Regierung, die Bauern im Norden sowie die Unterschicht in Bangkok auf die Seite der Putschisten gezogen werden, sagen Beobachter. der noch von Ex-Premierministerin Yindak Shinawat versprochene Ankauf von Reis zu hohen, deutlich über dem Weltmarktpreis liegenden Garantiepreisen kostet das Militärregime jetzt rund 92 Milliarden Baht, umgerechnet 3,5 Milliarden Euro. Das Militär stellt damit als erstes diejenigen im Land zufrieden, die den Kern der die gestürzte Regierung stützenden Rothemden bilden. 15.000 Baht pro Tonne Reis, 570 Euro, hatte die gestürzte Regierung festgesetzt und sich damit den Wahlsieg 2011 gesichert. 10.000 Baht pro Tonne fordern die Bauern nun vom Putschkomitee für Frieden und Ordnung als Garantiepreis für die kommende Reisernte. Proteste gegen den Militärputsch für gestern angekündigt, fanden in der thailändischen Hauptstadt nur sehr vereinzelt statt. Das Militär hatte die Innenstadt Bangkoks mit tausenden Soldaten gegen Mittag weitgehend abgeriegelt. Kleine Gruppen tauchten jedoch immer wieder an verschiedenen Stellen der Stadt auf und forderten laut Wahlen und einen Rückzug des Militärs. An anderen Stellen fanden sich jeweils 4 Personen zusammen. Ansammlungen ab 5 Personen sind laut Kriegsrecht verboten, um etwa aus George Orwells 1984 vorzulesen.
Keine 2 Wochen sind es mehr bis zum Anpfiff der Fußball-WM in Brasilien. Und je näher dieser Tag rückt, desto schwerer wird es auch für einen Wirtschaftspodcast, dieses Thema zu ignorieren. Schließlich geht es bei der schönsten Nebensache der Welt um Geld, sehr viel Geld, von dem aber trotz aller Schönrechnerei ausgerechnet die Gastgeberländer am wenigsten sehen. Marina Schweizer erklärt uns, warum ein Aufschwung in den Ausrichterländern oft ausbleibt.
Der Confederations Cup im vergangenen Sommer, der Testlauf für die Weltmeisterschaft in Brasilien. Schon in diesen Wochen zeigt sich, es brodelt in der Bevölkerung. Viele Brasilianer glauben offensichtlich nicht an die Prophezeiungen des Fußballverbandes FIFA, wie sie deren Präsident Josef Blatter anlässlich der Stadioneröffnung in der Hafenstadt Recife machte.
Es ist schon das 2. Mal, dass in Recife ein großes Fußballturnier stattfindet, nachdem die Stadt bereits bei der WM 1950 Austragungsstätte war. Es ist lange her. Ich bin erstaunt über die Vision dieser WM-Stadt, das Stadion auf der grünen Wiese zu bauen, wo vorher nichts stand, wo aber künftig 5.000 Wohnungen stehen sollen. Welch ein WM-Erbe. Die Gastgeberrolle dient als Startrampe für das Wohl der Bürger. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit und nur das Beste. Vielen Dank.
Ob wirtschaftlich so viel Gutes an Brasilien und seinen Bürgern hängen bleiben wird, eine aktuelle Studie des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts und der Berenberg Bank kommt da zu einem anderen Schluss.
Ein solches Ereignis wird immer gerne genutzt, um natürlich auch ein bisschen politische Propaganda zu betreiben. Insofern werden natürlich vorher Studien und Gutachten erstellt, die so ein bisschen die positiven Effekte überzeichnen,
sagt Henning Vöpel, einer der Studienautoren. Die Versprechen, so sagt er, können aber oft nicht gehalten werden. Beispiel Südafrika. Auch beim Ausrichter der WM 2010 war die Hoffnung auf den Aufschwung groß. Und jetzt?
Also wir können jetzt nicht beobachten, dass das Land jetzt im Wirtschaftswachstum besonders davon profitiert hätte. Was wir allerdings im Nachhinein beobachten, ist tatsächlich, dass die Signalwirkung nach außen sehr gut funktioniert hat. Das heißt, Südafrika, aber nicht nur Südafrika, sondern insbesondere der afrikanische Kontinent insgesamt ist geeigneter geworden, um ausländische Direktinvestitionen anzuziehen. Und ein zweiter sehr wichtiger Effekt war ein interner Effekt.
Der sogenannte Civic Pride. Die Menschen sind stolz darauf, dass ihr Land ein solches Großereignis gestemmt hat. Und das kann nach Ansicht des Weltwirtschaftsinstituts produktiv wirken. Zumindest im Vorfeld ist ein solcher Stolz auf das Land vielerorts in Brasilien nicht zu spüren. Zahlreiche Bürger würden das Geld für die Stadien lieber in Schulen und Krankenhäuser investiert sehen. Nach offiziellen Angaben sind es inzwischen umgerechnet rund 10 Milliarden Euro. Immer wieder ist die Rede von der teuersten WM aller Zeiten. Dagegen wird der Fußball-Weltverband FIFA auch bei dieser WM kräftig mitverdienen und Milliarden an Fernsehgeldern und Lizenzrechten einnehmen. Die FIFA argumentiert, das Geld fließe zurück in die Landesverbände und auch in soziale Projekte. Doch dass der Verband selten als Wohltäter gesehen wird, könnte auch an etwas anderem liegen. Die FIFA bekommt im Gastgeberland deutliche Steuererleichterungen und Weil Fernseh- und Marketingverträge in der Schweiz geschlossen werden, fließen die Steuern dafür genau dorthin. Henning Vöppel.
Das heißt, es verbleiben nicht mal die Steuereinnahmen oder die fiskalischen Effekte beim Staat, sondern die gehen auch direkt an die FIFA, kann man sagen, sodass für das Land direkt tatsächlich nur diese mittel- bis langfristigen Image-Effekte stehen. Und umso wichtiger ist, dass ein Land wie Brasilien tatsächlich zeigt, dass es mit der rechtzeitigen Bereitstellung der Stadien, mit einer reibungslosen Organisation des Events tatsächlich dieses Signal sendet, weil das eben ganz besonders wichtig ist.
Die Schlagzeilen der vergangenen Woche sprechen eine andere Sprache. Die Organisation im Ausrichterland verläuft alles andere als reibungslos. Und so könnte es sein, dass für Brasilien am Ende noch nicht einmal der positive Image-Effekt auf der Habenseite steht.
Das war Marina Schweizer über Gewinner und Verlierer bei der Fußball-WM. Zum Schluss stellen wir noch einen kleinen Newcomer in der Sportwelt vor. Es ist die Aachener Firma Goal Control. Sie ist bei der WM in Brasilien für die Torlinientechnik verantwortlich und hat die dafür notwendige Technik noch einmal auf dem Aachener Tivoli präsentiert. Jan Wochner war dabei.
René Beaujean steht in einem steril wirkenden Raum. Neben ihm jede Menge grauer Metallschränke. Eine kleine Treppe führt zu einem langen Schreibtisch, von dem man Blick auf das Spielfeld hat. René Beaujean ist schick gekleidet, trägt Anzug und wirkt mächtig stolz.
Das ist der Operatorraum des Systems. Im Grunde gibt es hier zwei Bildschirme, wo wir die aktuelle Torsituation betrachten können.
Beaujean arbeitet für Goal Control, eine Firma aus Würselen bei Aachen, die für die Fußball-WM in Brasilien die Torlinientechnik bereitstellt. Beaujean selbst war an der technischen Entwicklungsarbeit beteiligt und ist sich sicher,
dass so eine Technik den Sport moderner, aber auch objektiver macht. Wir sind der Meinung, dass, wenn eine sportliche Leistung erbracht worden ist, sie auch so gewertet werden sollte.
Es sind Szenen wie diese, die sich bei der WM nicht wiederholen sollen.
England kommt, Lampard, an die 100 und Tor! Nein, kein England-Tor! Kein England-Tor! Das ist das gleiche wie in Wembley! Unglaublich!
Tor oder nicht Tor. Die neue Technik soll dem Schiedsrichter im Fall der Fälle die richtige Entscheidung binnen einer Sekunde mitteilen. Ein Spieler läuft an, schießt und
Tor, ja, sofort haben wir dieses Signal. Ich habe so eine Schiedsrichteruhr jetzt am Handgelenk und sobald ein Tor gefallen ist, erhalte ich ein optisches Signal, das ist der Schriftzug Goal, den der Schiedsrichter sehen kann, und gleichzeitig ein Vibrationssignal.
Goal Control arbeitet mit 14 Videokameras pro Stadion, 7 für jedes Tor. Die Technik hat vergangenes Jahr beim Confederations Cup und der Clubweltmeisterschaft einwandfrei funktioniert. In Deutschland kommt sie noch nicht zum Einsatz. Goal Control-Geschäftsführer Dirk Breuchhausen ist aber vom langfristigen Erfolg überzeugt.
Ich denke auch, die Weltmeisterschaft wird vielleicht dazu beitragen, dass der ein oder andere Skeptiker nochmal drüber nachdenkt.
Schwachstellen sieht Breuchhausen bei seiner Technik jedenfalls nicht. Höchstens eine, aber selbst für die gibt's eine Lösung.
Die einzige Schwachstelle, die mir einfällt, ist, wenn der Strom nicht da ist. Wie bei jedem IT-System, da haben wir aber vorgesorgt, es gibt Backup-Systeme. Ad hoc fallen mir keine Schwachpunkte ein, vielleicht finden sie sie noch, keine Ahnung, aber momentan sehe ich sie nicht.
Das war Goal Control Geschäftsführer Dirk Breuchhausen in einem Beitrag von Jan Wochner. Und das war's auch in unserem Podcast am Montag. In der Technik war Thomas Schmidt, am Mikrofon war Rolf Wenkel und der sagt Danke fürs Ohr.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.